Radio Frei.
In einer wahnsinnig gewordenen Welt
sind wir die vernünftigste Alternative. Radio Frei.
Ich begrüße ganz herzlich die Hörerinnen und Hörer zum Raumfahrtjournal mit der 10. Ausgabe im Jahr 2025. Mein Name ist Detlef Höhner und das sind die Themen für die folgende Stunde. Wir gehen der Frage nach, was es auf sich hat mit dem Auge von Sauron, das entdeckt worden ist, so jedenfalls die Schlagzeile beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie. Hierüber spreche ich mit Dr. Norbert Junkes genau von dieser Einrichtung. Wir schauen zum Mond, nämlich nach Mondbodenproben, die mit den chinesischen Missionen Chang'e 5 und 6 zur Erde transportiert worden sind. Und bei Chang'e 5 gibt es eine ganze Reihe von Informationen, um welches Material es sich hier handelt. Hierzu bin ich verbunden mit Professor Dr. Carsten Münker, Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln. Aktivitäten um und auf der internationalen Raumstation bespreche ich mit Herrn Fellenberg. Dort befinden sich sieben Menschen an Bord. Es ist die 73. Stammbesatzung. Und gerade in den letzten Tagen gab es doch einige Aktivitäten, die herausragten von den üblichen Wartungs- und Forschungsarbeiten, die dort verrichtet werden. Natürlich darf auch die chinesische Raumstation nicht zu kurz kommen, denn dort befinden sich drei Menschen an Bord und eine Wachablösung steht bevor. Wie gesagt, auch hier von Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen im Gespräch, der uns auch das astronautische Tagebuch vom Monat September 2025 liefern wird. Darin informieren wir über alle Raumfahrtmissionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, bequem zu machen, eventuell auch anzuschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Ein beeindruckendes neues Bild eines kosmischen Jets, der direkt auf die Erde gerichtet ist, hat Astronomen dabei geholfen, das Geheimnis hinter der ungewöhnlich hellen Aussendung von hochenergetischer Gammastrahlung Neutrinos aus einem seltsamen Himmelsobjekt zu lüften. Die Quelle ist ein Blazar, eine Art aktive Galaxie, die von einem supermassereichen schwarzen Loch angetrieben wird, das Materie im Zentrum einer Galaxie verschlingt. Die Forscher haben etwas eingefangen, das wie das mythische Auge von Sauron im Fernuniversum aussieht und damit möglicherweise ein jahrzehntelanges kosmisches Rätsel gelöst. Hierzu begrüße ich Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Guten Tag, Dr. Junkes.
Ja, guten Tag, Herr Höhner.
Was hat es auf sich mit dem Auge von Sauron? Eine hochinteressante Entdeckung, die gerade publiziert worden ist bei Ihnen auf der Internetseite.
Ja, es ist letztendlich eine Pointe, weil das schöne Bild, das wir dazu eben auch veröffentlicht haben, das auch in der Originalarbeit zu sehen ist, doch etwas daran erinnert an das, was man im Herrn der Ringe oben auf dem Turm gesehen hat und was da als Auge von Sauron bekannt wurde. Und das Bild hier ist von einer fernen Galaxie, vom Zentrum einer Galaxie. Und das Besondere dabei ist, dass wir genau in den von dort ausgehenden Materiestrahl, den Jet, hineinblicken. Der ist also ziemlich genau Richtung Erde gerichtet. Und wenn man jetzt die Magnetfeldlinien, den Verlauf der Feldlinien darstellt, dann erinnert dieses schöne Bild sehr an das, was in dem Kinofilm als Auge von Sauron zu sehen war. Und es gibt so ein bisschen den Eindruck, man guckt in den Schlund eines schwarzen Lochs rein.
Genau so sieht es aus. Wir werden nochmal auf die Internetseite zurückkommen, dass die Hörerinnen und Hörer sich das auch anschauen können. Ja, wie entsteht sowas?
Es sind die Zentralquellen von Galaxien oder von aktiven Galaxien sogar, die Untergruppe, um die es hier geht. Das sind die sogenannten Plasare. Und der Antrieb ist tatsächlich ein sehr massereiches schwarzes Loch im Zentrum der Galaxie. Größenordnung rund 1 Milliarde Sonnenmassen hat das Teil. Und es ist auch eine der hellsten jemals beobachteten Quellen von sehr hochenergetischer Strahlung, von Gammastrahlung. Und hier ist es eben im Bereich der Radiowellen kartiert worden, das Magnetfeld dieser Galaxie. Und das ist ein nahezu perfekt ringförmiges Magnetfeld. Das macht es dann zu etwas Besonderem. Und die Geschichte mit Auge von Sauron, etwas, was sogar in der Originalveröffentlichung als Stichwort auftaucht, das ist die Pointe, die vom führenden Autor von Juri Kowalew nämlich stammt. Er fand das so bemerkenswert, das hat ihn so dran erinnert. Er hat sogar bei der Redaktion der Fachzeitschrift durchgesetzt, dass diese Formulierung im Text der Arbeit auftauchen konnte. Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich.
Nun muss ich mal ganz naiv fragen, wenn jetzt, sagen wir mal, in nicht gar so großem Abstand ein Beobachter wäre, würde er das auch so sehen, wie das hier abgebildet ist? Oder ist das in einem Strahlungsbereich, der nicht in unserem optischen Zugang liegt?
Es ist tatsächlich Letzteres. Es ist im Bereich der Radiowellen und das ist jetzt umgesetzt worden als eine Art Falschfarbenbild und nur dadurch kann man es eben darstellen. Und das Besondere daran ist wirklich die Geometrie, dass man da fast genau eben reinguckt. Und es ist natürlich auch eine ferne Galaxie und es braucht eine sehr hohe Winkelauflösung. Also das heißt, letztendlich ist das nicht mit einem einzelnen Radioteleskop vermessen worden, sondern mit einer ganzen Anordnung von zusammengeschalteten Radioteleskopen, ein sogenanntes Interferometer. Und damit haben sie dann in einem langen Zeitraum sogar zwischen 2009 und 2025 den Kern, den Zentralbereich dieser Galaxie vermessen. Und das ist jetzt ein schönes Ergebnis, was unlängst publiziert wurde.
Das kann man nur unterstreichen. Also ich finde das irre, wenn man sich das anschaut. Kann sich ein Mensch eigentlich gar nicht ausdenken.
Ja, und so ging es auch dem Autor. Also ich hatte auch mit Juri Kowalew darüber gesprochen. Er sagte, das hat ihn so beeindruckt, das muss sein. Und kleiner Nebenaspekt, der hat mir dieses Bild auch für unseren Kalender zur Verfügung gestellt. Das ist der Institutskalender vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie, den ich jetzt gerade fürs kommende Jahr, für 2026, vorbereite. Und da ist eines der Bilder, zeigt auch dieses schöne Ergebnis.
Wer war denn alles dran beteiligt?
Also es waren eine Reihe unterschiedlicher Autoren, die damit drin sind. Juri Kowalew, der Erstautor, der stammt aus unserem Institut. Und es sind eine Reihe von Kollegen, davon eben auch einer, Herr Livingston, der auch bei uns aus dem Institut stammt. Und dann gibt es eben noch eine Reihe weiterer Autoren. Es führt sowohl nach Westen in die USA als auch nach Osten, sowohl nach Moskau als auch in den Nordosten nach Finnland. Und es kommt daher, mein Kollege Juri Kowalew ist gebürtiger Russe, hat allerdings seit langem eben auch Verbindungen zu anderen Ländern, hat längere Zeit in den USA gearbeitet, war auch sogar Ende der Nullerjahre bei uns im Institut. Ich kann mich genau erinnern, dass ich 2008 mit ihm meine Pressemeldung veröffentlicht habe zu der Galaxie M87, wo wir jetzt den ersten Schatten eines schwarzen Lochs vor einigen Jahren darstellen konnten. Und inzwischen ist er auch wieder als Forschungsgruppenleiter bei uns im Institut. Er ist Erstautor dieser Veröffentlichung und zusammen mit den Kollegen ist das dann eben herausgegeben worden.
Herr Dr. Junkes, es gibt noch eine weitere Pressemitteilung, nämlich neue EHT-Bilder zeigen unerwartete Polarisationswechsel bei M87.
Ja, das habe ich Ihnen direkt auch das Stichwort für den Übergang geliefert, denn das ist genau diese Quelle, die ich noch lange ehe die EHT-Bilder, also Bilder vom Event Horizon Teleskop veröffentlicht werden konnten, zusammen mit Herrn Kowalew gemacht habe. Das war im Jahr 2008, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist eben M87 oder Messier 87, so die Katalogbezeichnung, ist die Zentralgalaxie des großen Galaxienhaufens im Sternbild Jungfrau in ca. 55 Millionen Lichtjahren Entfernung. Das ist eine sehr massereiche Galaxie und vor allem hat sie auch ein dickes, fettes schwarzes Loch in ihrem Zentralbereich, und zwar ein schwarzes Loch mit einer Masse von 6,5 Milliarden Sonnenmassen. Also sehr, sehr viel. Und das heißt, das schwarze Loch, der Ereignishorizont, der ist eben groß genug, dass trotz dieser großen Entfernung man es mit dem weltweiten Netzwerk von Teleskopen eben darstellen, einfangen kann. Und das wird bei dieser Galaxie auch gemacht. Also am 10. April 2019 wurde zum ersten Mal das Bild vom Schatten eines schwarzen Lochs gezeigt, was einige dann als den orangen Donut bezeichnet haben. Und das Neue an der aktuellen Veröffentlichung von Mitte September diesen Jahres ist eben, dass man aus Beobachtungen in 3 verschiedenen Jahren im Vergleich sehen kann, wie deutlich, wie stark sich das Magnetfeld im Kern dieser Galaxie ändert. Und das Besondere ist, ja, wenn ich jetzt sage, wir hätten einen Film davon produziert, dann ist es eine schamlose Übertreibung, denn dieser Film beruht genau auf 3 Bildern. Eine Beobachtung im Jahr 2017, eine Beobachtung im Jahr 2018 und eine im Jahr 2021. Aber es ist trotzdem ganz schön aufregend, dass man da so deutliche Änderungen in der Magnetfeldstruktur dieses schwarzen Lochs, dieses Zentralobjekt sieht und dass das also sehr dynamisch ist und sich weiterentwickelt.
Und wie weit ist das ungefähr von unserer Erde entfernt?
55 Millionen Lichtjahre. Es war ja bei den 2 berühmten schwarzen Löchern, die veröffentlicht wurde von der Event Horizon Kollaboration, von diesem Netzwerk von Wissenschaftlern. Bei 2 war es insgesamt nur möglich, bei diesem extrem massereichen schwarzen Loch im Licht der fernen Galaxie M87 und beim Zentralobjekt unserer Milchstraße, dem schwarzen Loch im Sternbild Sagittarius, Sagittarius A-Stern. Das ist also masseärmer, in Anführungsstrichen nur 4,5 Millionen Sonnenmassen, aber da es eben auch 1000-mal näher ist, sieht man es ungefähr auf der Winkelskala genauso groß. Und nur bei diesen beiden Objekten war es möglich, den Schatten eines schwarzen Lochs im Bild darzustellen. Und es war natürlich eine sehr aufregende Geschichte.
Und hier möchte ich auch wieder fragen, wer ist daran beteiligt gewesen?
Also das sind insgesamt fast 400 Autoren im Rahmen der Event Horizon Kollaboration. Und da sind allerdings auch einige Leute mit Verbindung unseres Instituts mit dabei. Bei der ganzen Kollaboration sind wir ja mit 10% der Autoren, stellt unser Institut. Wir sind mit einer recht großen Gruppe daran beteiligt. Und es ist tatsächlich so, dass sowohl mein Kollege Eduardo Roos, Thomas Griesbaum, dass die da mit drin waren, auch alle 3 Direktoren, Anton Zensus, Michael Kramer und Karl Menten, die an dem Projekt beteiligt waren und sind, also wenn ich jetzt sage waren, die Geschichte ist die, dass einer unserer Direktoren, Karl Menten, leider Ende letzten Jahres verstorben ist. Aber durch die Arbeit, die er mit seiner Gruppe, mit seiner Aktivität, mit seinem Teleskop, nämlich APEX in Chile, dazu beigetragen hat, ist er mit Fug und Recht immer noch als Co-Autor auch auf dieser aktuellen Veröffentlichung.
Gibt es zu Ihren verstorbenen Kollegen noch weitere Informationen auf Ihrer Institutsseite?
Ja, also die Kollegen, die Schüler und Mitarbeiter von Professor Karl Menten haben zu seiner Erinnerung auf einer Tagung, die auch zu seinem Gedenken vor kurzer Zeit in Ingelheim stattgefunden hat, einen Satz von Videopostkarten veröffentlicht. Das sind also kurze Filmbeiträge von Kollegen, Mitarbeitern, die im Lauf ihrer Karriere mit Karl Menten zu tun hatten und die dann eben ihre Beziehung dazu in Wort und Bild schildern. Und das sind 4 Videopostkarten geworden, die an 4 Tagen auf dieser Tagung gezeigt wurden, die wir aber jetzt auch mit Einverständnis der beteiligten Personen bei uns im Internet zugänglich gemacht haben. Die stehen also unter aktuell auf der Webseite des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie in der Rubrik Mitteilungen bzw. Announcements.
Wer das Ganze nochmal sich etwas vertiefen möchte und auch die wunderbare Animation sich anschauen möchte, der geht einfach mal ins Internet und schaut beim Max-Planck-Institut für Radioastronomie vorbei. Und da gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe weiterer Meldungen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Norbert Junkes vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg, dass Sie wieder Zeit gefunden haben.
Gerne.
Wirf die Nacht die Schatten ins Fenster, lieg ich wach, oft noch wach. Und ich flieg mit meinen Gedanken aus dem Tag. Wirf die Nacht die Schatten ins Fenster, lieg ich wach,
flieg mit meinen Gedanken aus dem Tag weit, weit fort. Und die Stimme trieb ich mit ihren Schwingen in die Nacht hinein. Und ich spüre, für einen Augenblick will ich woanders sein. Hab den Mond mit der Hand berührt, als die Erde schlief. Ein paar Sekunden hat er mich verführt, mit den Sternen zu ziehen. Hab den Mond mit der Hand berührt, er scheint nur für mich und leuchtet mir den Weg voraus für den Flug nach Haus. Wirf einen Stein weit in den Himmel, weit hinauf. Er kommt zurück zur Erde für immer, muss zurück. Auf der Reise hat er die Erde weit von oben gesehen. Manchmal will ich für ein paar Sekunden auch nach oben fliegen. Und den Mond mit der Hand berühren, wenn die Erde schläft. Ein paar Sekunden lass ich mich verführen, mit den Sternen zu ziehen. Will den Mond mit der Hand berühren, er scheint nur für mich und leuchtet mir den Weg voraus für den Flug.
Wie wir im Hintergrund hören können, startete am 3. November 2020 mit einer langen Mars-5-Trägerrakete vom chinesischen Weltraumbahnhof Wenchang die über 8 Tonnen schwere Mondsonde Chang'e 5. Mit ihr holte die Volksrepublik China nach rund 50 Jahren Mondbodenproben von der Mondvorderseite zur Erde. Die letzte derartige Mission war die sowjetische Luna 24-Station, die das 1967 meisterte. Am 3. Mai 2024 folgte die chinesische Chang'e 6-Mission, die zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte Bodenproben von der Mondrückseite zur Erde transportierte. In der Leitung habe ich jetzt Professor Dr. Carsten Münker vom Institut für Geologie, Mineralogie der Universität zu Köln. Schönen guten Tag, Professor Münker.
Guten Tag, hallo.
Sie sind einer von den auserwählten Instituten, die von der chinesischen Seite Mondbodenproben, allerdings von der Vorderseite, erhalten haben von Chang'e 5. Und Chang'e 6 lässt hoffen, dass das auch geschieht. Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie auserwählt worden sind?
Ja, es gab zunächst mal Ausschreibungen, wo man sich international auch darauf bewerben kann. Bislang wurden die Proben ja nur innerhalb von China bearbeitet und wir haben uns dann beworben, weil wir hier in Köln einige spezielle Analyseverfahren haben. nur wir können in der Qualität und damit kann man sehr bedeutende Fragen zur Entstehung des Mondes klären.
Und da sind wir schon bei der wichtigen Frage. Es hat ja die Apollo-Mission gegeben, es hat die Luna-Mission gegeben, die alle Mondbodenproben zur Erde zurücktransportiert haben, sogar in größeren Mengen, die Amerikaner besonders. Und natürlich auch die Chang'e 5-Mission der Chinesen. Lässt sich da schon irgendwas ableiten, wie der Mond zum einen entstanden ist und wie sich die Bodenproben auch unterscheiden?
Ja, die Bodenproben von Chang'e 5 sind die jüngsten Gesteine, die man vom Mond bislang gefunden hat. Das sind basaltische Gesteine, die sie also auch im deutschen Mittelgebirge zum Beispiel finden. Und diese Gesteine, die es bei Chang'e 5 geht, die sind 2 Milliarden Jahre alt. Dazu muss man wissen, dass die jüngsten Mondgesteine bis jetzt 3 Milliarden Jahre alt ungefähr waren. Deswegen ist das eine kleine Sensation und man fragt sich halt jetzt, wo kommt die Wärme her, die dann nochmal dazu geführt hat, dass es nochmal Vulkanismus auf dem Mond gab. Der Mond ist ja eigentlich ein eher toter Himmelskörper und das ist da die große Fragestellung. Diese Proben erlauben uns also in das Innere vom Mond zu schauen, um dort vielleicht Fragen zu seiner Entstehung lösen zu können.
Was haben Sie jetzt genau analysiert bei Chang'e 5?
Also wir analysieren bei Chang'e 5 eine ganze Menge an chemischen Elementen, die für die meisten Hörer wahrscheinlich exotisch klingen. Das sind dann so Elemente wie Wolfram, Tantal, Zirconium, Hafnium oder Lutetium. Das sind sogenannte Spurenelemente, die kommen in ganz kleinen Mengen vor in den Gesteinen, aber sie erlauben eben besondere Aussagen über das Mondinnere.
Unterscheiden die sich jetzt sehr von den Luna-Missionen bzw. von den Bodenproben, die die Amerikaner mit Apollo zurückgebracht haben, denn da kam ja teilweise auch bis zu 2 Meter Tiefe Material mit zurück zur Erde.
Ja, die Proben sind schon deutlich anders. Das hat damit zu tun, dass die Apollo-Mission oder Luna 24 sehr zentral in der erdzugewandten Seite des Mondes gelandet sind. Das hatte damals einfach technische Gründe, weil der Funkverkehr viel einfacher ist. Und die eher randlichen Gegenden auf dem Mond, die auf der erdzugewandten Seite sind, die hat man vernachlässigt. Und diese Chang'e 5-Mission ist eben in so eine randliche Region geflogen. Da schlummern dann noch einige Überraschungen. Die erste war schon das Alter dieser Gesteine, weil sie viel jünger sind als alle Gesteine, die wir bislang kannten.
Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, als Wissenschaftler tauscht man sich ja auch aus und die Bodenproben, die Chang'e 6 zur Erde gebracht hat, da liegen bei Ihnen noch keine Materialien vor, aber man weiß ja schon ungefähr, was man bisher dort gefunden hat, glaube ich.
Ja genau, also die Chang'e 6 Proben von der Rückseite des Mondes, die wurden bislang nur von chinesischen Kollegen bearbeitet, aber die haben auch schon sehr viel rausgefunden, so zum Beispiel das Alter, die Gesteine sind älter, die sind die ältesten 4 Milliarden Jahre alt und das hat eben damit zu tun, dass es dort mehrere Meteoritenanschläge gab und es gibt auch auf der Chang'e 6 Landestelle unterschiedliche Generationen von Gesteinen, die dann in dem Boden so als kleine Krümel vorliegen. Ist also wesentlich komplexer, die Population, als das auf der Chang'e 5-Seite ist.
Wenn man sich jetzt Fotos anschaut von der Rückseite und von der Vorderseite und vergleicht die beiden Bilder, dann kann man ja feststellen, dass es rein optisch schon alleine einen riesengroßen Unterschied gibt, nämlich auf der Rückseite fehlen fast die ganzen Maare.
Das ist richtig. Also es ist nicht nur optisch, sondern auch von der Zusammensetzung. Dazu muss man wissen, dass die Maare, also die dunklen Flecken auf dem Mond, Meteoriteneinschlagskrater sind, wo dann nachträglich Basalt eingeflossen ist. Also ein Gestein, was auf der Erde auch sehr häufig ist. Und diese eher hellen Partien am Mond, die eben auf der Rückseite das meiste ausmachen, die sind zwar auch vernarbt durch Meteoriteneinschläge, aber die sind sehr reich an dem Mineral Feldspat, was die helle Farbe macht. Und das Gestein nennt sich Anorthosit. Das kommt auf der Erde eigentlich relativ selten vor, ist aber auf dem Mond sehr häufig und macht die hellen Teile des Mondes aus, was auch gleichzeitig älter ist. Also diese Gesteine auf der Rückseite, die sind fast 4,5 Milliarden Jahre alt.
Das Ganze lässt doch aber dann auch Schlüsse zu, glaube ich jedenfalls, wie der Mond entstanden ist.
Ja, das können Sie jetzt nicht direkt sehen an den Gesteinen. Gut, da erkennen Sie die Prozesse, wie er entstanden ist. Der Mond war mal aufgeschmolzen, wie die Erde übrigens auch. Nur als der Mond abgekühlt ist, hat sich dann so eine Haut gebildet aus Mineralfeldspat oder dem Gestein Anorthosit, was dann einfach oben geschwommen ist, als der Mond aufgeschmolzen war. Und das ist abgekühlt. Und da ist danach nichts mehr mit passiert. Der Mond ist also quasi ein toter Himmelskörper, wohingegen die Erde durch Plattentektonik andauernd ihre Haut verjüngt. Und daher haben wir da ganz andere Gesteine an der Erdoberfläche.
Naja, aber warum ist die Rückseite so zernarbt, während die vordere Seite doch ein schönes Gesicht hat am Ende?
Ja, also das hat mit dem Alter zu tun. Je älter ein Gestein ist an der Mondoberfläche, desto mehr Meteoriten können da einschlagen über die Geschichte des Mondes. Deswegen ist die Rückseite vernarbter und die Vorderseite, die ist ja verjüngt worden, dadurch, dass es große Eruptionen von Basalt gab. Und wenn die jünger sind, zum Beispiel 3 Milliarden Jahre, dann fehlen denen 1,5 Milliarden Jahre an Geschichte, die quasi die Rückseite vernarbt hat. Deswegen haben wir auf der Erde auch weniger Meteoriteneinschlagskrater, weil die Haut der Erde sich sozusagen andauernd erneuert und damit die Spuren von alten Einschlagskratern eben verschwinden.
Es gab in der Vergangenheit Meldungen, dass Astronomen beobachtet haben wollen, dass es Ausbrüche gegeben hat, also Eruptionen in Form von Gasen, die registriert worden sind mit den Teleskopen, also optischen Teleskopen von der Erde aus. Jetzt sagen Sie, dass der Mond relativ tot ist. Gibt es da eine Erklärung dafür oder ist das eher spekulativ?
Es gibt ganz kleine Stellen auf dem Mond, wo man tatsächlich solche Gesteine gefunden hat, die mit kleineren Entgasungen zu tun haben. Aber die größte Menge an Gas ist eigentlich an der Mondoberfläche, wir sagen implantiert, und zwar durch Sonnenwinde werden also größere Mengen, gerade so Helium ist da ganz interessant oder auch Wasser, implantiert. Also das sitzt nur in den obersten paar Zentimetern der Mondoberfläche. Und durch seine lange Geschichte, der Mond hat ja keine Atmosphäre, konnte er sozusagen diese Sonnenwinde aufsammeln. Und sie spielen wahrscheinlich an auf den Einschlag, einen künstlich erzeugten Einschlag einer Weltraumsonde, wo man dann quasi gemessen hat, was da denn in den Weltraum geschleudert worden ist. Das war aber eben ein künstlich hergestellter Ausbruch. Also diese reinen Vulkanausbrüche, junge Vulkanausbrüche auf dem Mond sind sehr selten und das sind meistens nur kleine Entgasungen.
Weil es auch immer wieder Meldungen gibt, dass man gerade an den Polregionen ja auf Wasservorkommen in Form von Eis schließt. Das könnte aber doch auch eine Möglichkeit sein, wenn das so sein sollte.
Ja, aber da gibt es auch Untersuchungen an dem Eis, dass das meiste eben implantiert ist, also durch Sonnenwinde sozusagen dort abgelagert worden ist und dort halt sozusagen überlebt hat, weil das die dunkelsten Teile des Mondes sind, die eben sehr kalt sind. Also es ist so, dass der Mond, ein Mondtag dauert ja quasi einen halben Erdenmonat und da haben sie natürlich ganz niedrige Temperaturen weit unterm Gefrierpunkt. Und an den Mondkappen ist es aber so, dass dort generell über die ganze Lebenszeit des Mondes sehr wenig Sonnenlicht hinkommt. Und da überlebt halt dieses Wasser, was da vorkommt, eben besonders lange.
Was mich besonders erstaunt hat, muss ich Ihnen ehrlich sagen, es haben sich ja weit über 20 Institute beworben, um Material vom Mond von der chinesischen Mission Chang'e 5 zu erhalten. Und es ist ja nur ein kleiner Teil ausgewählt worden. Darin drückt sich ja auch Ihre Expertise aus, ja, der Stellenwert, den Ihr Institut hat.
Ja, wir haben halt hier hochmoderne Labore, die auch speziell für die Analyse von extraterrestrischen Gesteinen eingerichtet sind. Wir können hier also ganz staubfrei arbeiten. Stellen Sie sich nur mal vor, wenn Sie in der Stadt rumlaufen, dann haben Sie pro Kubikmeter vielleicht 1 Million Teilchen, Staubteilchen, und bei uns haben Sie vielleicht 10 oder 20 Staubteilchen auf einen Kubikmeter Luft. Das ist also extrem saubere Umfeld und da können Sie solche Proben dann auch auspacken und analysieren, ohne die zu kontaminieren mit terrestrischem Staub. Das ist also einmal eine Voraussetzung und dann natürlich auch Analysegeräte und Analyseverfahren vor allem, die wir über Jahre entwickelt haben. Wir können also aus einem kleinen, aus ein paar Milligramm Gestein ein Maximum an Informationen herauskitzeln.
Sind Sie auch beteiligt, wenn zum Beispiel bei den Asteroidenmissionen, die ja die Japaner Hayabusa, erinnere ich mich, Material zur Erde transportiert haben, dass Sie auch Bodenproben kriegen, und die chinesische Raumfahrtbehörde hat ja auch eine Raumsonde jetzt zu einem Asteroiden geschickt, wo auch Bodenproben entnommen werden sollen, und die Amerikaner ja auch, OSIRIS-REx. Bekommen Sie da auch sowas?
Ja, wir untersuchen, das macht ein Kollege von mir aus unserer Arbeitsgruppe, wir untersuchen auch Gestein, zum Beispiel von Ryugu, das ist der Asteroid, der durch die japanische Mission beprobt wurde.
Und sind Sie damit eingebunden, was die Ergebnisse angeht?
Ja, da messen wir auch. Wir haben auch hier ein paar Verfahren, wo wir besonders gut sind und die gehen dann in diese Untersuchungen mit ein.
Was würden Sie jetzt unbedingt noch sagen wollen?
Ja, dass Weltraumforschung faszinierend ist. Ich habe Interesse schon seit meiner Kindheit an Weltraumfahrt und ich bin natürlich, fühle mich auch geehrt, dass ich das jetzt beruflich machen kann und gibt es in diesem Bereich immer noch sehr viel spannende Dinge rauszufinden. Wir leben in einer sehr interessanten Zeit, weil die Technologie jetzt so weit fortgeschritten ist, dass wir immer mehr Proben auf die Erde zurückbringen. Wahrscheinlich wird es in den nächsten paar Jahren auch Proben vom Mars geben und da sind natürlich alle gespannt, was da rauskommt. Es sind also aufregende Zeiten.
Es bleibt für uns also noch viel Stoff, um einen Bericht zu erstatten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Professor Dr. Carsten Münker vom Institut für Geologie und Mineralogie der Universität zu Köln. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben.
Ja, danke auch für das Interesse nochmal.
Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Wir kommen zur Internationalen Raumstation hier im Raumfahrtjournal und hierzu habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen in der Leitung. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Es ist die 73. Stammbesatzung auf der Internationalen Raumstation und es handelt sich hier um 7 Besatzungsmitglieder. Und Herr Fellenberg, wir kommen immer an dieser Stelle dazu, dass wir die Menschen an Bord mal vorstellen.
Ja, wir haben eine Dame dabei, das ist Sena Cartman. Sie ist die Kommandantin des Dragon-Raumschiffes, also aus den USA. Dann haben wir 3 Russen an Bord, Sergei Ruschikow, Alexei Subritsky und Oleg Platanov. Dazu kommen dann noch 2 amerikanische Herren, der Edward Finke, ein sehr erfahrener Astronaut, und Jonathan Kim. Und schließlich ein japanischer Astronaut, der dort oben an Bord ist, das ist Kimiya Yui. Die Dragon-Kapsel befindet sich seit dem 2. August an der ISS und die Soyuz-Kapsel ist seit dem 8. April dort angelegt, das ist Soyuz MS-27.
Nun, Herr Fellenberg, eines unserer wichtigen Themen ist immer die Versorgung der Internationalen Raumstation und da waren es bisher in den letzten Jahren, muss man schon sagen, Progress, Dragon und Cygnus und jetzt kommt ein neues Element hinzu.
Ja, das ist der Raumtransporter HTVX. Dieser HTVX ist der Nachfolger der H2 Transfer Vehicle, die Station eine ganze lange versorgt haben. Es ist eine neue Konstruktion, die sich deutlich unterscheidet. Immerhin eine Startmasse von 15.500 Kilogramm. Die Triebwerke sind diesmal anders angeordnet, sodass auf dem Serviceblock oberhalb einer Nutzlastbucht angebracht ist, auf der Außengeräte installiert sind, die dann an die ISS gesetzt werden können, beziehungsweise im Alleinflug getestet werden können. Dann kommt das bereits von dem alten HTV bekannte Druckmodul. Immerhin, es ist jetzt so, dass eine Masse von 5.820 Kilogramm zur Station transportiert werden kann. In dem Falle sind es jetzt 4.070 Kilogramm plus Außengeräte. Der Transporter wird dann, wenn die Arbeiten an der Station beendet sind, wird er von der Station ablegen und dann noch für Monate weiter Experimente ausführen. Eine Kopplung ist ja so nicht möglich mit dem HTV, das ist so ähnlich wie mit Cygnus. Der wird mit dem Greifarm aufgenommen und dann an die Station angesetzt. Der Start hatte sich jahrelang verzögert, weil es Probleme auch mit der H3-Trägerrakete gab. Aber am 26. Oktober war der Start dann erfolgreich. Am 29. Oktober am Abend wurde mit dem Greifarm dieses Gerät quasi aufgenommen und am 30. Oktober am ganz frühen Morgen an Harmony Nadir angesetzt. Wie gesagt, die ganze Mission wird dann bis März 2026 andauern.
Neben diesem Versorgungsflug der Japaner, was gab es darüber hinaus noch im Oktober zu berichten?
Ja, neben dem Routine-Forschungsprogramm und Wartungsarbeiten, Sport, körperliche Ertüchtigung, Reinigung der Station, natürlich immer wieder einige Highlights. Am 10. Oktober wurden drei kleine japanische Satelliten ausgesetzt. Am 11. Oktober ein interessantes Experiment mit dem Voyager Space Bishop Airlock. Das ist ja so ein kleines Modul, das an die Station angesetzt ist, wo man von der Station nach dem Öffnen einer Luke hineingehen kann, Experimente und andere Dinge dort hineinsetzen kann, unter anderem vielleicht auch Satelliten. Und dann nach dem Schließen der Luke wird das mit dem Greifarm abgenommen, umgedreht in den Weltraum gehalten, also in den freien Weltraum. In dem Fall hat man dieses Mal einen Test gemacht mit einer Struktur, die dazu gedacht ist, Materialien zu transportieren. Dass da Gerätschaften und Materialien quasi außerhalb der Station hin und her transportiert werden können. Und das ist ein aufblasbares kleines Modul und das hat alles bestens funktioniert. Am 14. Oktober gab es dann zwei Bahnanhebungen mit den Triebwerken von Dragon. Wir hatten ja beim letzten Mal darüber berichtet, dass ein Dragon-Transporter jetzt mit einem Zusatzkit ausgerüstet ist, um die Bahnanhebung der ISS aufzumachen. Hierbei wurde die Geschwindigkeit um 1,3 Meter pro Sekunde vergrößert. Am 16. Oktober gab es den 64. Ausstieg auf russischer Seite innerhalb des ISS-Programms über das Modul Poisk. Wurden Außenarbeiten gemacht, dabei wurde eine Kamera von Zvezda abmontiert und dann als eigenständiger Satellit entsorgt, also in den Weltraum geworfen von den Astronauten Ryschikow und Subritsky. Diese Mission hat etwa 6 Stunden gedauert. Und am 28. Oktober ein weiterer Ausstieg auf russischer Seite, also IWE Nummer 65 über Poisk. Dort ist ein Plasma-Injektor an Nauka angebracht worden. EKRAN-M-Material, Kassetten wurden gewechselt und EMI-Kontrolleinheit, das ist so eine, die von einer Seite der Station abmontiert wurde und zum europäischen ERA-Arm gebracht wurde. Ebenfalls wieder Ryschikow und Subritsky und diesmal hat dieser Ausstieg knapp 7 Stunden gedauert.
Soweit erstmal vom Monat Oktober und was kommt auf uns zu im November?
Ja, am 7. November ist eine weitere Bahnanhebung mit den Dragon SPX-33 Zusatztriebwerken vorgesehen. Am 25. November wird der Cygnus-Transporter mit dem Greifarm abgenommen von der Station und in eine Position gebracht, die ihn absichert. Und zwar ist ja der Start von Soyuz MS-28 am 27. November vorgesehen und 3,5 Stunden etwa später soll die Kopplung an der Station an Rasvet erfolgen. Flugzeugen und da dort immer auch Zündung kleiner Triebwerke nötig sind, hat man diesen oder wird man diesen Zyklustransporter absetzen, damit es dort keine Beschädigungen gibt. Wie gesagt, Besatzungsaustausch auf russischer Seite am 27. November. An Bord werden sich Sergei Sverdskov, der seinen zweiten Flug ausführt, Sergei Mikhaev, sein erster Flug, und der Amerikaner Christopher Williams, ebenfalls erster Flug, dann an Bord befinden. Der alte Transporter wird am 9. Dezember dann in Kasachstan landen. Interessant noch, der Flug des neuen Raumschiffs MS-28 wird bis zum 15. Juni 26 dauern. Das heißt etwas länger als das, was bisher immer üblich war. Und es wird damit im kommenden Jahr nur einen regelmäßigen bemannten Raumflug Russlands zur ISS geben. Auch der wird dann bis Anfang des Jahres 27 dauern. Ansonsten wird mit dem Aussetzen weiterer 9 kleiner Satelliten über das Kibo-Modul, also über das japanische Modul, gerechnet.
Soweit zur internationalen Raumstation. Nun gibt es eine zweite Raumstation, die unsere Erde umkreist. Und hier befinden sich 3 Chinesen an Bord, denn es ist die chinesische Raumstation Tiangong. Und da gibt es ja auch einige Veränderungen in Kürze.
Ja, wir haben den Wechsel zur 10. Stammbesatzung. Wenn wir hier sprechen, steht der Start noch aus. Der ist nämlich für den 31. Oktober vorgesehen gewesen um 15.44 Uhr mit dem Raumschiff Gensu 21. Wie gesagt, dann kommt die 10. Stammbesatzung zur Raumstation. Kommandant ist Zhang Lu, der seinen zweiten Raumflug ausführt. Er ist sehr erfahren. Er war mit Gensu 15 bereits auf der Station und hat bereits 4 Ausstiege hinter sich. Und dann kommt der Flugingenieur Wu Fei und der Nutzerspezialist Zhang Hong Zhang, die jeweils ihren ersten Flug ausführen. Nach 3,5 Stunden war die Kupplung an der Station vorgesehen. Demnach befanden sich dann erst einmal 6 Astronauten auf der Station. Das Ablegen des alten Raumschiffes Gensu 20 ist für den 5. November 25 vorgesehen, mit vielen Experimenten, Ausrüstungen, die zur Erde zurückgebracht werden können, an einer relativ großen Landekapsel der Station. Die Landung ist nach unserer Zeit etwa zwischen 13.20 Uhr und 13.50 Uhr am 5. November vorgesehen. An Bord sind die Astronauten Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Ji, die ja bereits seit dem 29. April auf der Station waren und auch 4 Ausstiege hinter sich haben. Der letzte war am 25. September mit Wang Ji und Chen Zhongrui, die 5,5 Stunden im freien Weltraum waren. Die neue Besatzung wird sich dann bis zum 6. Mai 2026 auf der Station aufhalten. Wichtig dabei, sie werden dann einen neuen Transporter Tianzhu 10 mit abwickeln können. Es ist auch vorgesehen, ein astronomisches Zusatzmodul zur Station zu bringen während dieser Zeit. Und es wird Ausstiege auch dieser Besatzung geben, also viel Arbeit. Und so wie wir die Chinesen kennen, wird es wieder zahlreiche, sehr schöne Videoaufnahmen geben von den Arbeiten in und außerhalb der Station Tiangong.
Soweit der Herr Fellenberg von der Essener Raumfahrtinformation, den wir gleich wieder hören im Astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Monat September 2025 stattgefunden haben. Und da habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen in der Leitung. Und Herr Fellenberg, es waren über 30 Starts. Nicht alles hat geklappt, aber immerhin, es gibt viel zu berichten.
Ja, es waren 31 Starts, davon ein Fehlstart. Es sind insgesamt 386 Satelliten direkt ins All gelangt. Einige andere waren noch an Bord eines Transporters, werden später ausgesetzt. Also eine richtig große Menge von Satelliten. Allein 16 dieser Starts sind mit der Falcon 9 Rakete erfolgt, also über 50%. 10 Starts in China, da setzt sich der Trend fort, dass dies die Hauptakteure sind auf der Welt, denn der ganze kleine Rest von 5 Starts verteilt sich auf alle anderen, die die Ambitionen haben, Raketen in den Weltraum zu schießen. Beginnen wir mit dem ersten Start am 2. September in Palmachim, das ist in Israel, an Bord einer Shavit-Zweiträgerrakete UFEC-19. Das ist ein X-Band-SAR-Radar-Aufklärungssatellit des israelischen Militärs. Am 3. September der erste Falcon-Start in Vandenberg, eine Starlink-Mission G17-8 mit 24 Starlink-Satelliten an Bord. Übrigens bei allen Falcon-Starts sind die Grundstufen sicher wieder zur Erde zurückgekehrt. Am meisten natürlich Landungen auf den Drone-Ships, aber auch an Land. Der nächste Starlink-Start am 3. September nochmal, aber diesmal in Cape Canaveral. An Bord dieser Falcon-Rakete waren 28 Satelliten der Serie G10-22. Am 5. September der erste Start in China, in Xichang, an Bord einer Changzheng 3C-Rakete mit einer Buxierstufe obendrauf. Und dort gelangte der Satellit Xi'an 29 ins All. Wie bei diesen Technologieerprobungssatelliten üblich, gibt es keine größeren Informationen dazu. Es ist ein Satellit, der auf einer geosynchronen Umlaufbahn ist, das heißt einer 24-Stunden-Umlaufbahn, aber mit einer Bahnneigung von 28 Grad. Am 5. September in Yuquan an Bord einer Guxian-Xing-1-Trägerrakete der Satellit Kaiyun-1, das ist ein kommerzieller Erdbeobachtungssatellit. Hinzu kam Yunyao-1-27, der meteorologische Daten sammelt, und Yixing-308, der Materialtests ausführen soll. Und die Oberstufe erhielt die Bezeichnung Eros Star 2. Es handelt sich nämlich um eine Plattform mit eigenen Nutzlasten. Dann der dritte Start am 5. September, wieder ein Starlink-Start mit einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral, G10-57 mit 28 Satelliten. Am 6. September in Taiwan, also in China, eine Changzheng 6A-Trägerrakete mit den Satelliten Yaogan 4003A bis C. Das sind 3 SIGINT-ELINT-Funkaufklärungssatelliten, die dort in einer Umlaufbahn gebracht wurden. Am 6. September ein weiterer Start, wieder ein Falcon-Start in Vandenberg, ein Starlink-Start G17-9 mit 24 Satelliten. Am 8. September eine Yilong-3-Trägerrakete von einem Trägerschiff im Gelben Meer. An Bord die Gruppe 5A der Yildi-Satelliten, das sind 11 Satelliten an Bord. Das ist ein Satellitensystem des Autobauers Geely, die Navigations- und IoT-Unterstützung geben sollen für selbstfahrende Autos. Am 9. September ein weiterer Start in China, in Wenchang, an Bord einer Changzheng 7A-Trägerrakete Yaogan 45, offiziell ein Erdbeobachtungssatellit in einem mittelhohen Orbit, einem sogenannten MEO, nämlich mit 7500 Kilometer Höhe. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass diese Yaogan-Satelliten ja militärische Aufgaben haben und Übersichtsaufnahmen anfertigen sollen. Am 10. September eine weitere Falcon 9-Trägerrakete in Vandenberg mit einem militärischen Programm einer US-Entwicklungsbehörde. Das Ganze heißt Transport Layer Trench 1B. Und da waren 21 Datentransfersatelliten an Bord mit der Bezeichnung Praetorian 601 bis 621, also eine militärische Mission. Am 11. September die Versorgung der Internationalen Raumstation mit einem Progress-Transporter MS-32 an Bord einer Soyuz 21A in Baikonur, die Mission ISS-93P. 1176 Kilogramm Güter an Bord, dazu 870 Kilogramm Treibstoff und 420 Kilogramm Wasser. Am 13. September am Svesta-Heck angekoppelt. Am 12. September ein weiterer Falcon-Start in Cape Canaveral an Bord Nusantara 5. Das ist ein Telekommunikationssatellit der PT Pacific in Indonesien, gebaut von Boeing. Immerhin ein sehr großer, schwerer Satellit mit 7800 Kilogramm. Am 13. September ein Soyuz 21B-Fregattstart in Plesetsk. Hauptsatellit ist Kosmos 2595, das ist ein weiterer Uragan GLONASS-K-Navigationssatellit, mit an Bord ein Navigationstechnologie Testsatellit mit der Bezeichnung Moschajets 6, der aber auch die Kosmosnummer 2596 bekommen hat. Am 13. September ein weiterer Starlink-Start an Bord einer Falcon-Rakete in Vandenberg, die Mission G1710 mit 24 Satelliten an Bord. Am 14. September in Cape Canaveral eine Falcon-Rakete mit einem Cygnus-Transporter zur Versorgung der ISS NG23. Es ist das erste Mal, dass die große Version Cygnus XL zum Einsatz kam, die insgesamt diesmal 4.970 Kilogramm Güter zur Station gebracht hat. Das sind etwa 1,5 Tonnen mehr als die bisherigen Cygnus das konnten. Darunter allein 3.720 Kilogramm wissenschaftlicher Ausrüstung. Am 18. September an Bord einer Chang'e 2C-Trägerrakete mit Buxierstufe in Yu-Kuan 4 Hulian Wang Technologieerprobungssatelliten für IoT-Internet. Netze in China. Am 18. September eine Falcon 9 in Cape Canaveral mit der Starlink-Mission G1061 mit 78 Satelliten an Bord. Am 18. September hat es vermutlich im Iran in Semnan einen Orbitalstart gegeben, der nicht funktioniert hat. Die Trägerrakete Suyana hätte eine Nutzlast ins All bringen können. Man geht von einem Testflug aus. Es gab voran zwei suborbitale Testflüge. Dieses Mal sollte es wohl ein orbitaler Testflug werden, der allerdings wegen des Versagens der Erststufe in 10 Kilometer Höhe gescheitert ist. Offiziell oder halboffiziell spricht der Iran vom Test einer Interkontinentalrakete. Es wird aber allgemein von einem Orbitalstart ausgegangen. Am 19. September in Vandenberg eine Falcon 9 Rakete Starlink G1712 mit 24 Satelliten an Bord. Am 21. in Cape Canaveral eine Falcon mit Starlink G1027 mit 28 Satelliten an Bord. Am 22. September eine Falcon in Vandenberg mit 8 Starshield-Satelliten an Bord. NROL48 heißt die Mission. Die Satelliten erhielten die Kennnummern USA 558 bis 565. Das sind ja Aufklärungssatelliten der Aufklärungsbehörde NRO. Am 24. September an Bord einer Yilong 3-Trägerrakete wieder vom Gelben Meer aus. 11 weitere Satelliten der Yili-Serie, also dieses Autobauers Geely, das war die Gruppe 6B. Am 24. September ein sehr interessanter Start für die Wissenschaft an Bord einer Falcon-Trägerrakete in Cape Canaveral, IMAP. Das ist ein Sonnenforschungssatellit der NASA, der im L1-Punkt, also etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, positioniert werden soll und die Sonne mit 10 Experimenten untersuchen und beobachten soll, 900 Kilogramm schwer, mit an Bord. Ebenfalls zum Positionieren im L1-Punkt der Satellit Kourouteis von der NASA, der die Exosphäre beobachtet und untersucht, sei 240 Kilo schwer. Und SWFOL1, der gehört der Wetterbehörde NOAA in den USA und der soll das Weltraumwetter untersuchen in Bezug auf unser irdisches Klima, 377 Kilogramm schwer. Am 25. September eine weitere Falcon 9-Trägerrakete in Cape Canaveral, Starlink Mission G1015 mit 28 Satelliten an Bord. Am 25. September noch ein Start in Cape Canaveral an Bord einer Atlas 5 551-Trägerrakete, die Mission Kuiper KA03, das sind weitere 27 Internet-Satelliten des Amazon-Konzerns. Am 26. September ein weiterer Falcon-Start mit der Starlink-Mission G1711 in Vandenberg mit 24 Satelliten an Bord. Am 26. September in China eine Chang'e 4C-Trägerrakete mit dem Wettersatelliten Fengyun 3H, 2480 Kilogramm schwer. Es ist der letzte dieser Serie, der mit Radiometern auch Atmosphärenforschung unternehmen wird. Am 27. September an Bord einer Chang'e 6A-Trägerrakete in Taiwan in China 5 Internetsatelliten der Hulian Wang-Serie, die GUI 11I-Gruppe. Am 29. September ein weiterer Starlink-Start, G1120 einer Falcon-Rakete in Vandenberg, 28 Satelliten an Bord. Und der letzte Start auch am 29. September in China an Bord einer Chang'e 2D-Träger-Rakete, die Satelliten Xi'an 3001 und 02. Das sollen zwei Testsatelliten für Kommunikationsexperimente sein. Aus dem Startlogo geht eigentlich hervor, dass es sich um ganz flache, kastenförmige Satelliten handelt. Da arbeitet China ja auch dran, um die dann in größeren Netzen einsetzen zu können. Das waren alle Starts des Monats September 2025.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Übersicht bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen.
Bitteschön.
Mit dem Astronautischen Tagebuch sind wir auch am Ende unserer heutigen Raumfahrtjournal-Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir hören uns in einem Monat wieder, wenn wir schauen, was im All so los ist. Da gibt es natürlich auch noch ein trauriges Kapitel, nämlich die militärische Aufrüstung. Man muss sich nur mal vorstellen, wenn man das ganze Geld dafür in die zivile Raumfahrt stecken würde, wie weit wir da heute schon wären. Tschüss, sagt Detlef Höhner.
Fools to make